das beste Kraftwerk ist dasjenige, das erst gar nicht gebaut werden muss, wenn wir es uns einfach sparen.
Wenn ich eine Gebäudeautomation habe, heißt das noch lange nicht, dass sie optimal eingestellt ist. Leider ist dieses Wissen nicht am Markt so bekannt, sondern ist oft der Glaube da, ich habe eh was Modernes eingebaut. Das heißt noch lange nicht, dass es effizient läuft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Mein Name ist Christian Cimitesch und wir reden hier über das Klima, über Projekte der Klimawende, über unterschiedliche Perspektiven und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. In den letzten Folgen haben wir viel über Strom gesprochen, über das Stromnetz, auch über Batteriespeicher. Wichtig ist aber nicht nur, wo die Energie herkommt, sondern natürlich auch, wie wir sie verwenden, möglichst effizient am besten. Und darüber reden wir heute, über Energieeffizienz in Unternehmen. Und dazu darf ich wieder zwei Gäste bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Magister Mario Jandrokovic und Diplom-Ingenieur Dr. Georg Benke. Mario Jandrokovic ist Projektmanager beim Energieinstitut der Wirtschaft und Georg Benke hat gegründet das Ingenieursbüro E7 Energy Innovation and Engineering mit einem starken Fokus auch auf Forschungsarbeit. Danke, dass ihr beide heute bei uns seid.
Danke für die Einladung.
Danke.
Und vielleicht wollt ihr euch unseren Gästen einfach mal selbst vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr?
Danke, dass ich eingeladen bin und hier ein wenig die Perspektive der Energieeffizienz darstellen darf. Mein Name ist Georg Benke. Ich bin seit über 30 Jahren im Bereich der Energieeffizienz tätig. Das hat angefangen schon während des Studiums, wo ich einen Schwerpunkt gemacht habe und einen Umweltinformationssystem für ein Bundesland erstellt habe, war dann längere Zeit bei der Österreichischen Energieagentur und habe dann mit Kollegen 2007 das Ingenieurbüro E7 gegründet. Und hier ist der Fokus auf der nachhaltigen Immobilie von der Idee, also ich habe eine Idee, wie eine Immobilie ausschauen soll, bis zum Betrieb, wie kann ich sie nachhaltiger machen. Natürlich ist hier ein wichtiger Punkt Energieeffizienz, aber in letzter Zeit geht es immer mehr in die Breite, auch die Entwicklung dieses nachhaltigen Gebäudes. Mein Herz persönlich schlägt sehr stark für die Energieeffizienz. Das heißt, wie schaffe ich es, dass wir in unserer Umgebung weniger Energie benötigen für dieselbe Dienstleistung?
Haben Sie das auch bei der Energieagentur schon gemacht, das Thema?
Sehr wohl auch. Da war ich auch eher einer der Leute, die sehr stark auf die Energieeffizienz geschaut haben. Da war mein Schwerpunkt zum Beispiel sehr stark die Raumwärme und ich habe mich lange bemüht, muss ich sagen, da bin ich gescheitert. Wie schaffen wir, dass unsere Heizungen so effizient werden, wie es eigentlich technisch möglich wäre, und dafür die Rahmenbedingungen zu gestalten?
Warum sind wir da gescheitert?
Ist ein bisschen historisch. Mein Anliegen war immer, dass wir, wenn wir Förderungen in diesem Bereich ausgeben, wenn wir Förderungen machen für nachhaltige Heizungen, soll nicht nur der Energieträger gefördert werden, sondern auch die Qualität der Installation. Dass ich sage, ich bin sehr wohl für eine Biomasseheizung, für eine Wärmepumpe, aber wir versäumen derzeit in unserem System sehr stark, dass wir auch einen Fokus darauf legen, wie qualitativ hochwertig die Anlage installiert ist. Der Einbau einer Heizungsanlage, sei es jetzt eine Wärmepumpe, sei es jetzt eine Biomasseheizung, heißt noch lange nicht, dass dann diese Anlage effizient wirkt. Und leider wird derzeit noch immer nicht dieser Fokus darauf gerichtet. Also ich habe zu Hause noch zu meinem Schmerz Presseaussendungen von, glaube ich, vom Jahr 2000 liegen, wo ich sage, wenn wir das machen würden, hier geht es durchaus, dann würden wir viel effizienter sein. Ja, hier geht es durchaus in der Größenordnung von 10-20% Effizienz, also weniger Energieverbrauch. Also wir dürfen nicht nur den Energieträger wechseln, sondern wir müssen auch schauen, dass das System an sich in der Nutzung effizienter wird. Natürlich ist es ein Problem. Ich habe auch mit Heizungsherstellern gesprochen und die haben mir gesagt, wie schaffe ich es, dass der Kunde dieses Produkt verlangt, nachfordert. Umgekehrt gesagt, heute als E7 leben wir sehr gut davon, dass wir neue Anlagen optimieren, weil man einfach nach kurzer Zeit der Betriebszeit draufkommt, ich habe eine moderne Anlage gekriegt, die viel machen sollte, sie tut es aber nicht. Dann wird E7 gerufen und wir suchen, wie kann man sie optimal, besser einstellen oder optimaler einstellen, dass sie derart wirkt, wie es der Planer sich eigentlich auch gedacht hat. Es ist leider ab und zu, sage ich, bin ich verärgert, wie trivial Energieeffizienz hier im Alltagsleben ist, weil eigentlich machen wir eine Arbeit, die eigentlich Standard sein sollte. Nur wenn es der Kunde nicht weiß, dass man auch hier noch die letzten Meter laufen muss, erreiche ich das nicht.
Da sind wir schon sehr, sehr tief im Thema jetzt eigentlich und ist super, etwas, was sicher sich durch den Podcast ziehen wird, wie wir die Kunden dazu bringen, auch an die Energieeffizienz gut zu denken. Mario, magst auch du noch sagen, wer du bist und was du machst?
Eigentlich kann ich da jetzt nur sekundieren. Also was das Energieinstitut der Wirtschaft angeht, das ist gegründet worden 2008, also genau mit einem Ziel, also spezifisch das Thema Energieeffizienz zu vermitteln, zu verbreiten. Unsere Zielgruppe ist Betriebe allgemein. Es ist einerseits Industrie, aber wir haben vor allem auch der Gründungsgedanke oder so ein Push für den Anfang war, also dieses Thema hineinzutragen, speziell bei den kleinen und mittleren Unternehmen, wo es vielleicht durch irgendwie vielleicht noch damals mangelnden Leidensdruck, was Energiepreise angeht, einfach kein Thema war. Und um das dazu zu sagen, also das Energieinstitut der Wirtschaft ist eine gemeinnützige GmbH, wo also initiiert und getragen von Wirtschaftskammer und Fachverbänden und der industriellen Vereinigung. Und unser Ziel war es eben hier, Defizite, über die der Georg jetzt schon gesprochen hat, aufzufüllen. Was meine eigene so Geschichte angeht, also ich bin ein typischer Quereinsteiger. Ich wollte eigentlich in dieser Richtung arbeiten, als ich nach Wien gekommen bin. Ich war zuvor in Salzburg Öffentlichkeitsarbeiter der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten, wo es auch darum gegangen ist, letztendlich, das war dort wirklich so ein Außenposten, auch in Salzburg, speziell für Passivhaus, für nachhaltiges Bauen, also all diese Gedanken auch zu einer Zeit, wo es noch sehr viel stärker gegangen ist, so um so eine ästhetische Heilslehre in der Architektur. Und das war so ein Kreis, der das sehr gepusht hat. Und genau, also, aber vorher war ich eigentlich eher unterwegs im Bereich Journalismus bis Film, also bei Journalismus speziell als Musikkritiker. Also ich habe schon dort sozusagen sperrige Inhalte in die Breite tragen müssen. Und ich glaube, ich bin bei dieser Aufgabe zwangsweise, was Energieeffizienz angeht, geblieben. Und wie gesagt, vielleicht haben wir ein wenig dazu beigetragen, dass das Thema Thema eigentlich doch irgendwie so jetzt eine breitere Resonanz und Akzeptanz hat. Und wir denken, es ist wichtig, es ist sehr viel die Rede oder war damals schon von Energiewende. Aber wenn man es so nimmt, was ist Energieeffizienz? Man kann das eigentlich so auch subsumieren. Das beste Kraftwerk ist dasjenige, das erst gar nicht gebaut werden muss, wenn wir es uns einfach sparen.
Vielen Dank. Das Thema Energieeffizienz in die Breite zu bringen, dazu wollen wir mit diesem Podcast auch einen Beitrag leisten. Und da sollte man zu Beginn wahrscheinlich gleich mal ein bisschen überlegen, was heißt eigentlich Energieeffizienz? Jetzt kann ich mir das ja im Privatbereich ganz gut vorstellen. Es geht um die Heizung, die optimal installiert sein sollte, wie wir schon gelernt haben. Und dann gibt's so viele kleine Tipps, die jede und jeder kennt, dass man Topfdeckel verwendet, Wasserkocher statt Herdplatten, LEDs statt Glühbirnen, dass man vernünftig lüftet. Für uns heute stärker die Frage, was bedeutet Energieeffizienz bei Unternehmen? Können Sie beide da mal uns ein bisschen einen Einblick geben, was man sich darunter vorstellen kann?
wenn man den Energieeffizienzgedanken hervorhebt, sagt man, ich möchte dieselbe Dienstleistung. Das heißt, ich möchte Wärme, Kälte, Lüftung. Ich möchte denselben Nutzen haben mit weniger Energieeinsatz. Das ist so ganz kurz gefasst. Und ich sage in unserem Beratungszweck, jetzt sage ich einmal, einen Betrieb, wir schauen uns dann an, wie viel Energie benötigt der zum Beispiel, das ist jetzt das Extrembeispiel, ein Unternehmen am 25. Dezember. Ja? Und eigentlich, was erwartet man? Dass sich eigentlich fast nichts tut in diesem Betrieb, dass hier null ist. Und wenn wir dann bei den Analysen hinkommen, kommen wir drauf, Leute, hier tut sich relativ viel. Also wir versuchen, dort Energie jetzt einmal zu sparen, weil wir hier diese Dienstleistung, die dahinter steckt, nicht mehr benötigt. Aber das geht jetzt nicht nur um Sparen oder Einzusetzen, sondern wir schauen uns auch die Technik an und sagen, wir können wir die Technik effizienter bereitstellen. Klassisches oder eines der schönsten Beispiele hier in meinem Sinn ist die Beleuchtung. Und wenn wir sagen, wir sind in den letzten, sagen wir, 15 Jahre von der Glühbirne hin zu einem viel besser ausgenutzten System durch die LED gekommen. Und hier haben wir vielleicht den größten Sprung der Energieeffizienz gehabt. Eine Glühbirne klassischerweise gibt pro Watt, also eine relativ kleine Leistungseinheit, 12 Lumen pro Watt an Beleuchtungsleistung ab, also an Helligkeit. Wenn wir heute aber irgendwo einen Beleuchtungskörper kaufen, sind wir nicht mehr bei 12, sondern bei ungefähr 140. Das heißt, der Output hat sich für dieselbe Energieleistung verzwölffacht inzwischen. Ja, das Gleiche haben wir bei den Tiefkühlschränken erlebt. Das Label für die Tiefkühlschränke oder Kühlschränke hat angefangen um das Jahr 2000 herum. Und wir sind hier. Da muss man eine Einschränkung machen. Natürlich ist der Kühlraum bei den Kühlschränken eine Spur kleiner geworden. Aber sind wir ungefähr bei 20% der früheren Standardleistungen. Also hier haben wir hier durchaus mit besserer Dämmung, aber auch einem besseren Antrieb und hier den Output eigentlich vervielfacht. Ja? Da kommt natürlich auch leider der Rebound-Effekt wieder hinein, mehr Beleuchtung, weil es Licht so teuer ist. Aber wir versuchen das und das kann man überall entwickeln. Ja? Das heißt, wir schauen uns einmal an, findet eine gewisse Leistung oder Nachfrage statt, dann, wann sie nicht benötigt wird, und kann ich die Restleistung durch Technologie um einiges effizienter anbieten, und das ist sehr wohl der Fall und das gilt auch für Produktionsbetriebe, ja? Weil oft sagt, okay, ich habe hier den Kernprozess und meine Erfahrung ist, ich habe den Ansatz, ich mache ja auch Energieaudits, bin auch ein Energieauditor, Zertifizierter. Ich versuche eigentlich in meinen Audits nicht den Prozess anzugreifen. Ich schaue schon drauf, nur vom Prozess selber. Das ist die heilige Kuh eines Unternehmens. Das ist die Wertschöpfung. Und wenn ich dort irgendwo eine kleine Schraube drehe, dann ist der Output anders. Dann ist der wirtschaftliche Erfolg dahin. Aber ich kann mir sehr wohl anschauen, die Umgebung, die Peripher-Technologie, sei es jetzt die Lüftungsanlage, sei es jetzt die Kälteanlage, sei es jetzt die Heizung rundherum. Hier ist wahnsinnig viel zu tun. Und wenn ich mir diese anschaue, kann ich hier durchaus auch einen Betrieb um 10-20% effizienter im Betrieb machen, weil die Peripher-Technologie so viel Energie benötigt. Also das heißt, wirklich für mich ist vielleicht auch bei den klassischen Regelungen leichter Fehlzugang, weil ich möchte einen Prozess nicht antworten und ich bin auch nicht der Experte dazu. Wenn ich sage, jetzt klar, nehmen wir einen energieintensiven Betrieb her, ich werde keinem Hersteller eines Zementwerkes erklären, wie er das Brennen von Zement, das Mahlen effizienter machen kann. Da gibt es andere Experten, da bin ich nicht in der Tiefe, da blamiere ich mich nur. Aber ich kann ihm sagen, dass er die Antriebe rundherum, die Lüftungs-, die Gebläse, dass hier ein gewisses Effizienzpotenzial besteht.
Mit dem effizienten Produktionsprozess beschäftigt sich der Unternehmer ja wahrscheinlich selber auch intensiv. Nur ins Periphere wird er zu wenig denken,
nicht,
oder?
Nicht immer, nicht immer. Okay. Ja, weil natürlich seine Aufgabe ist, den Kernprozess, das Produkt in einer gewissen Qualität zu erzeugen. Ja? Und solange er hier meistens marktwirtschaftlich mithalten kann, sind das einfach Inputgrößen. Es braucht auch in diesem Unternehmenkreis wahrscheinlich durchaus die Pioniere in den Unternehmen, die dann den Mitbewerbern vorzeigen, es geht anders, es geht effizienter, es gibt andere Lösungen. Sonst habe ich hier keinen Marktdruck. Das heißt, wir brauchen hier jetzt schon durchaus auch Marktregeln, ja, die können jetzt vom Mitbewerber kommen, die können aber auch vom Gesetzgeber kommen. Ja. Aber dann braucht es auch gleichzeitig einen gewissen Schutz auf der Wettbewerbsebene, dass man es nicht überzieht oder. Das ist natürlich das Spiel. Da können wir jetzt natürlich uns lange auch unterhalten über Omnibus-Richtlinien oder sonstige Richtlinien, die dann natürlich alle mitspielen. Was da in letzter Zeit auch in Richtung Reporting geht, hat hier doch auch eine gewisse Bedeutung, Sensibilität. Wenn Sie selber die Unternehmen angesprochen haben, meine Erfahrung ist jetzt, wir haben die Energieaudits seit 2014, also 10 Jahre, und wir werden mit der neuen Novelle der Energieeffizienzrichtlinie, die wir eigentlich bis 11. Oktober 2025 in nationales Recht hätte übertragen müssen, da sind wir leider wieder zu spät dran, kommt es jetzt zu einer Änderung, dass zunehmend auch Kleinbetriebe reinkommen. Also bisher war ein Großbetrieb ab 250 Beschäftigte war verpflichtet, entweder Audit- oder Energiemanagementsystem zu machen. Und jetzt in Zukunft regelt man es über den Energieverbrauch. Und wir haben uns in letzter Zeit einige durchgeschaut und ich war überrascht, wie groß das Potenzial dort ist, das Effizienzpotenzial, und wie leicht und trivial die Umsetzung ist. Ist irgendwie verständlich. Ich habe bei diesen kleinen Betrieben eine andere, ich habe nicht den Kümmerer um Energiebetrieb drinnen. Ich habe Familienbetriebe, ich habe Fremdverkehrsbetriebe drinnen, wo halt die Energiekosten als Kostenstelle im Rahmen der Buchhaltung mitlaufen. Ja, aber nicht die Expertise. Und dort, die Unternehmer ist teilweise glücklich, dass Werkler rein. Never touch a running system ist für mich nachvollziehbar. Ja, oder er glaubt, ich habe eh was Modernes installiert. Aber wie gesagt, Gebäudeautomation, wenn ich eine Gebäudeautomation habe, heißt das noch lange nicht, dass sie optimal eingestellt ist. Leider ist dieses Wissen, das gilt jetzt für Gebäude, Dienstleistungsgebäude genauso wie für ein Unternehmen, nicht am Markt so bekannt, sondern ist oft der Glaube da, ich habe eh was Modernes eingebaut. Das heißt noch lange nicht, dass es effizient läuft.
Vielleicht reden wir mal über diesen regulatorischen Rahmen, den Sie schon erwähnt haben, die Energieeffizienzrichtlinie, die dritte, die jetzt in nationales Recht umgesetzt werden soll. Das heißt, es gab ja auch bisher schon was, eingebunden klarerweise in die Zielsetzung der Europäischen Union, bis 2050 klimaneutral zu sein und da halt auch einen Schwerpunkt auf Effizienz zu legen. Vielleicht könnt ihr beide mal einen Überblick geben, was denn diese Richtlinie so besagt, wen die betrifft, was die jetzt tun müssen.
Ich würde eigentlich gern eher sowas jetzt bringen, in Anknüpfung an das, was der Georg jetzt gesagt hat. Sagen wir mal sowas wie, wenn wir über diese Richtlinien reden, vielleicht sowas wie eine kleine Präambel. Ich möchte eigentlich noch das ansprechen. Es ist natürlich immer mehr, auch kleinere Betriebe sind jetzt damit auch konfrontiert oder sollten hier letztendlich Handlungen setzen. Und einerseits kommt dann sehr schnell so etwas wie, da ist es ja Überregulierung, aber es ist ganz klar, so wie im Straßenverkehr es kaum noch Autos gegeben hat auf der Straße, war letztendlich ein gewisses Regelwerk, wo sie dann alle auskennen, also da hat man irgendwie ein bisschen lockerer damit umgehen können, war kein Thema. Und ich glaube, jetzt ist auch so irgendwie, wir sind in einer Situation global, dass es auch da ein bisschen dichter wird. Die Frage der Umverteilung von Energie, wo kommt es her, was für ökologische, ökonomische und Folgen hat es. Also einfach auch, weil ganz klar, irgendwie im Vergleich zu ein paar Jahrzehnte vorher, ist einfach Energie teurer geworden. Und wie können jetzt Unternehmen damit umgehen, also auch kleinere Unternehmen? Und ich glaube, wenn wir über Energieeffizienz reden, das wollte ich noch sozusagen im Anschluss sagen, ist es, glaube ich, wichtig, dass irgendwie auch mit diesen Regelwerken, es ist sowas, es wird Sensibilität erzeugt. Energie war für gerade kleinere Unternehmen und da, wo man hat sich einmal im Jahr aufgeregt über die Rechnung, die man gekriegt hat, und dann war es wieder vom Tisch. Und ich glaube, was sozusagen unsere Zeiten erfordern, ist so etwas, Also im Sinne von Bewusstsein, wir brauchen so etwas auch in kleinen Unternehmen, nennen wir es Energiekultur. Also das Bewusstsein, und wenn wir erst geredet haben, auch so bei kleinen Betrieben über diese ganzen kleinen Maßnahmen, wo man sagt, was bringt es so im Kleinen? Letztendlich in der Abrechnung, in der Jahresabrechnung ist es ein wenig spürbar, aber ich glaube, es geht auch darum, dass wir als Gesellschaft, als Gesamte letztendlich auch dorthin kommen, dass das einfach mitgetragen und mitgedacht wird. Und also, dass auch irgendwie, wenn wir jetzt in einem Team sind, das, was Georg schon angesprochen hat, was nutzt man dann auch irgendwie so die technologische Hochrüstung, wenn man irgendwie, was nutzt man irgendwie letztendlich die technologische Hochrüstung, wenn dann keiner damit umgeht oder einfach nicht so sensitiv ist dafür, okay, da kann ich ablesen daran oder da kann ich erkennen, was passiert, wie die Energieflüsse sind beispielsweise. Und eben, ich glaube, das ist sozusagen eine Aufgabe für alle, auch in Unternehmen, für das Gesamtteam. Und das sind, was wir jetzt irgendwie schon vorwegnehmend ein bisschen angesprochen haben, also Audits oder Energiemanagement, klingt alles sehr geschworen, aber es ist letztendlich, geht es darum, dass hier einfach sozusagen Hilfsmittel entwickelt werden, dass man Stufe um Stufe weiterkommt.
Da grätsche ich aber jetzt hinein und sage, das Unternehmen selber, ja, möchte schon auch einen Nutzen haben. Also ich glaube schon auch, dass es sich rechnen muss fürs Unternehmen. Ja, also nur zu sagen, wir sind brav und lieb und gut und investieren, das soll es nicht sein. Aber das ist vielleicht auch, weil einerseits, das hast du eh auch jetzt angeschnitten, das Wissen, wie optimiere ich das, wo ich investiert habe, das fehlt oft. Ja, wir drängen sehr stark in gewisse Technologien hinein, aber dann passt nicht das adäquate Verhalten. Und jetzt sage ich einmal auch bei den Audits, es ist ab und zu schwer, Qualität hier zu verkaufen. Es kommen leider immer wieder Kunden und sagen, ich möchte ein gesetzlich vorgeschriebenes Audit, was dem Gesetz entspricht. Dann tut es mir schon persönlich weh, weil ich weiß, so quasi, das ist das Minimum Level, aber auch der Dialog mit dem Unternehmen, ja, wo ich in den Dialog sage und sage, wo drückt dich der Schuh, was wirst du in den nächsten 5 Jahren machen? Was hast du gemacht? Also seine Erfahrungen einzubinden. Dieses Teamwork an der Erstellung fehlt dann irgendwie. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, weil hier natürlich eine berechtigte Angst ist, Kosten, Kosten, Kosten. Ja, es ist auch, was wir nicht übersehen, das Audit, ich möchte auch bezahlt werden. Aber wir haben eine Befragung gemacht an die Unternehmen, die ein Audit durchgeführt haben. Das war 2022. Und haben dann auch gefragt, wie groß ist der interne Aufwand? Das darf man ja auch nicht übersehen, weil wenn ich ein nicht so gutes Datenmanagement habe, dann ist der Aufwand, dass ich Daten für dieses Audit oder für das Energiemanagement bereitstelle, auch enorm groß. Das sind interne Stunden. Und das sind dann schneller mal mit der ganzen Begleitung 60 bis 100 Stunden. Das ist ein Aufwand. Aber es war für mich auch überraschend, wir haben die Betriebe gefragt, auch wie schaut es aus mit den Ergebnissen. Und 45% der befragten Unternehmen haben gesagt, es hat im Rahmen vom Energieaudit, ja, Überraschungen für sie gegeben. Das heißt, Überraschungen waren natürlich hier im positiven Wert gesehen. Bei 45% der Audits hat es einen Erkenntnisgewinn gegeben, den das Unternehmen nicht erwartet hat. Und da, glaube ich, kann man schon von einer gewissen Erfolgsgeschichte für dieses Instrument sprechen. Und wir haben auch gefragt, das weiß ich jetzt die Zahlen nicht, aber wir waren, glaube ich, bei über 70% hat sich das Audit für das Unternehmen gerechnet. Jetzt müssen wir natürlich auch noch Audits berücksichtigen, wo der Unternehmer sagt, das brauche ich nicht. Ja? Nur ein gutes Audit, ja, was gesetzlich vorgeschrieben ist, ist ja gleichzeitig auch eine Unternehmensberatung. Ich gehe ja nicht in ein Unternehmen und schaue nur hin, wie schaut der Energieverbrauch aus, sondern ich muss das Gesamtsystem anschauen und kann dann durchaus systemisch denken. Ja? Also eines der letzten Audits, das war eher auch im Großraum Wien, da hat dann auch eine gewisse Eigendynamik. Der hat eine relativ große Abwärme, muss es wegkühlen. Und dann ist plötzlich aufgemerkt, eigentlich können wir die Abwärme, die wir aus dem Kühlprozess haben, da geht es um durchaus 600 kW, also ist wirklich ein großer Betrieb, können wir uns da nicht mit der Fernwärme vor Ort kurzschließen? und diese Abwärme mit einer kleinen Wärmepumpe ins lokale Fernwärmenetz einspeisen. Also das sind diese Benefits. Dann ist die Frage, das war das Interessante, wer finanziert diese Wärmepumpe? Der Fernwärmebetreiber, ja? Oder, weil es ist eh Abfallwärme beim Unternehmen gewesen, dann hat plötzlich schaut es von der Investitionsseite ganz wie anders aus, ja? Oder macht es das Unternehmen? Weil er muss ja sowieso auch, was hätte eine kleinere Anlage dort investiert, um den Betrieb im Winter zu beheizen. Oder das Unternehmen. Und das sind dann die Spielereien, die man dann vielleicht mit der breiteren Sicht, ja, sieht. Ja. Aber die Frage ist, wie schaffe ich ein Instrument so sexy zu machen, dass der Unternehmen sagt, ah, ich habe hier, ich hole mir externe Expertise und möchte aber Ziele erreichen, den Mitnahmeeffekt. Das haben wir leider nur sehr selten. Ja? Und ich habe durchaus auch bei größeren Betrieben Ergebnisse gehabt. Ich spreche von internationalen Betrieben, wo wir uns die Räumlichkeiten angeschaut, die Büroräumlichkeiten, wo es schon auch diese Aha-Erlebnisse gegeben hat. Also da muss man vielleicht darauf hinarbeiten, dass das eher als eine gemeinsame Reise gesehen wird, die Audits, ja? Um hier den Betrieb schlagkräftiger, effizienter zu machen und nicht nur den Fokus rein auf die Energieeffizienz, sondern sagen wir, was für Mehrwert fällt im Bereich der Unternehmensentwicklung, Unternehmensberatung ab. Ja, also das ist es. Und ich habe nächste Woche auch, wir machen auch EU-Forschung und wir haben ein Meeting und da haben wir uns 5 EU-Forschungsprojekte zusammengeholt und die Frage, die ich an die Teams gestellt habe dort, ist, ihr habt die Forschung gemacht, aber was habt ihr neben dieser Kernaufgabe der Forschung noch mitgenommen, um Audits qualitativer besser zu machen? Also vergesst den Forschungsauftrag durch die EU, sondern diese kleinen Sachen, Erkenntnisse, die man im Rahmen von Forschungsprojekten mitnimmt, die sind ja eigentlich die vielleicht interessanteren, weil die große Story ist eh bekannt. Aber diese Randgeschichten.
Ja, ich würde über diese Randgeschichten sagen, das ist sowas wie, und was sie in diesem gesamten System durchspielt, es braucht Kicks. Also das, was schon erwähnt worden ist, sehr viele Unternehmen, schon dieser Kick beispielsweise, haben wir schon, braucht man nicht, irgendwie so als Ausgangsposition. Auch diejenigen, die jetzt irgendwie sozusagen ein bisschen da zu ihrem Glück irgendwie gestoßen und gezwungen werden mit Audits und das dann eben so sehr schnell diese Aha-Effekte haben, weil irgendwie so, wir sind schon gut aufgestellt, wir haben wen Zuständigen für Energie und dann zu sehen, dass eigentlich so, also genau das, was ja auch erwähnt worden ist, dass man nicht sozusagen irgendwie die Grundfeste des Unternehmens da irgendwie erschüttern muss, sondern dass eigentlich so relativ banale, überschaubare Schritte sind, um besser zu werden und auch sozusagen, um da anzuschließen und das eigentlich auch sozusagen ins Team durchzutragen, weil wir haben geredet, sozusagen war auch Audits eben, da erschließen sich beispielsweise eben so technische Möglichkeiten, die besten technischen Optionen mit den, irgendwie wo die Amortisationszeiten, sage ich jetzt einmal, überschaubar sind und der Nutzen groß. Aber es gibt eben noch diesen anderen Aspekt, wie würde man irgendwie in einem heutigen Lied sagen, wenn das Team nicht will, nutzt es gar nichts. Weil ich glaube, es ist sozusagen, was so durch begleitende Forschung, die ja wichtig ist, darauf werden wir ja noch eingehen, sozusagen eben das auch dieses Daten erfassen, damit man weiß, worüber man überhaupt redet. Aber da ist zum Beispiel herausgekommen, dass auch wenn ich so eine hochgerüstete, irgendwie sozusagen technisch sehr sophisticated Anlage habe, die auf Energieeffizienz ausgerichtet ist und vielleicht automatisiert, bleibt nach wie vor der menschliche Faktor. Also wenn es die Leute mittragen, da geht es dann eben nicht um Heiligenschein oder irgendwie Wohlfühl oder sonst was, sondern da geht es auch beinhart darum, wenn das Team mitspielt, heißt das auch irgendwie so bei irgendwie so sehr technisch optimierten Anlagen, sind da nur einmal so 10-15% Energieersparnis drinnen. Und irgendwie sozusagen, wenn diese Kultur da ist, mit nachhaltiger Wirkung.
Jetzt sage ich mal, aus unternehmerischer Sicht, unabhängig von der Erfüllung gesetzlicher Auflagen, aus unternehmerischer Sicht stelle ich mir doch die Frage, zahlt sich's aus? Und alle jammern über Energiekosten, ganz egal welche Energieträger. Also die Frage an euch, zahlt sich's aus, unabhängig davon, dass manche müssen?
Von unserer Sicht, wir haben unsere Kunden befragt, ja, und 75% haben gesagt, es hat sich im ersten Jahr gerechnet, weil wir haben im ersten Jahr bereits so viel Energieeinsparungen gefunden, ja.
Wie das Audit, dass es sich
gerechnet hat. Das ist auch immer mein persönliches Anliegen. Das hängt natürlich ab vom Entwickeln. Und letztlich, wir müssen diese Audits alle 4 Jahre machen. Also könnte man auch die Einsparung mal 4 nehmen. Dann geht es sich meistens relativ leicht aus. Ich glaube auch schon, wir haben ja hier dieses Investment, das sind einfach Kosten, ja. Und wir werden auch zunehmend, sagen wir, was wir bisher gemacht haben, wie man bisher nur den Energieverbrauch anschaut. Wir stehen aber hier im Energiebereich, jetzt kommen wir wieder auf das Stromthema, es wird einen extremen Wandel bei der Tarifstruktur beim Strom geben. Ja. Die Leistungsfrage in Österreich, da können wir uns noch auf die Insel der Glücklichen sehen. Wir zahlen für Leistung überhaupt nichts. Ja. Ich habe ein Forschungsprojekt mit schwedischen Unternehmen. Da sind wir beim 2- bis 3-fachen der Leistungskosten von Österreich. Und plötzlich wird das Bauermanagement, ja, ein Thema. Ja. Wenn ich hier in Österreich rumschaue, ich trage selber zu dem Thema Energie Lastmanagement vor. Und wenn ich aber, dann weiß man, wo das Wissen fehlt, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich dann am Markt rumfrage, wer kann mir da noch weitere Hinweise geben? Wir haben hier auch den Markt derzeit nicht mehr. Das ist verloren gegangen. Also ich treffe nur Leute, die gesagt haben, ich habe es früher gemacht, aber hier ist keine Nachfrage da, weil wir leistungsmäßig so günstig sind. Ich weiß aus Schweden, dass sich einfach diese Preissituation innerhalb von 2 Jahren teilweise verdreifacht hat. Das heißt, wir haben jetzt derzeit Leistungskosten von 60, 70 Euro. Ja, sind eher die höheren Preise in Österreich für die Industrie. Und wenn ich nach Schweden oder teilweise auch nach Deutschland schaue, da sind wir durchaus pro KW in einem Leistungsbereich von 160, 170 Euro pro KW. Und dann rechnen sich die Maßnahmen teilweise rascher. Also da wird es auch eine Verschiebung in dem Bereich geben. Ja, das heißt, wir werden hier aufschauen. Vielleicht auch, für mich ist es, rein, weil wir ganz vorher war die Frage auch, ein bisschen diese geschichtliche Entwicklung. Für mich war es 2014 beruflich schon ein bisschen ein Befreiungsschlag, sage ich, das Energieeffizienzgesetz. Weil in Österreich war ein sehr starker Fokus auf die Erneuerbaren. Ja, wir haben teilweise jetzt auch noch da gewisse Lasten. Es gilt als Energieeffizienzmaßnahme, gilt der Einsatz der PV.
Gut, das ist jetzt nicht energieeffizient, das oder? Ist,
ja, aber also, es läuft voll unter Energieeffizienz.
Also das ist
ja
total sinnvoll.
Das ist nur eine andere Erzeugung.
Genau, es ja. Ist eine CO2-freie Erzeugung.
Woanders, ob ist das gut, jetzt,
soll ich, schon sein.
Ich diskutiere, ob die jetzt die PV am Nachbardach oder am eigenen Dach erzeugt wird, kann Welten bedeuten, aber es ist noch keine Energieeinsparung.
Ja. Ja?
Also, und ich habe auch Krankenhäuser in Österreich gefragt, was macht ihr bezüglich Energieeffizienz, weil der Ansatz, ich habe ein Hackschnitzelwerk am Gelände stehen. Da ist ein gewisses Umdenken passiert, ja, dass plötzlich auch diese These ist, aber hier sind wir noch am Werden. Also ich sage jetzt auch noch eine Pointe, wie der Fokus war oder der Stellenwert war, wenn man sich die Stellungnahmen zum ersten Energieeffizienzgesetz in Österreich angeschaut hat, hat es durchaus die Vorschläge gegeben, na, das ist super, das Gesetz, aber nicht bei der erneuerbaren Energie. Weil unser Auftrag ist, den Anteil der erneuerbaren Energie in Österreich zu erhöhen. Und deswegen ist die Energieeffizienz, spricht dagegen. Ja? Das heißt, für uns gilt die Regel der Energieeffizienz nicht nur für die fossilen Energieträger. Und diese Stellungnahmen sind eigentlich kommentarlos durchgegangen oder das hat man sich getraut, damals sowas zu schicken, würde man wahrscheinlich heute nicht machen.
Na, heute reden alle darüber, dass die Netzausbaukosten enorm sind und je weniger wir durchs Netz transportieren müssen, also je effizienter wir sind, desto besser. Letztlich für was ein Drittel der Stromkosten ausmacht.
Ja, wir müssen natürlich auch schon auf die zeitliche Nachfragestruktur schauen. Also ich glaube, das ist natürlich ein Randthema, dass wir uns auf der Stromseite wird es noch sehr, sehr kritisch werden, weil die Nachfrage nach Strom im Winterhalbjahr, das schaffen wir mit der derzeitigen Netzstruktur überhaupt nicht. Und wir haben hier einen sehr stark geförderten Sturm in Richtung Wärmepumpe. Das geht aber leider, es wird nicht vorgeschrieben, dass da gleichzeitig ein Speicher dabei ist. Ja, das ist auch wieder, das heißt, wir gehen eine gewisse starke gleichzeitig der Leistungsnachfrage. Wir haben jetzt schon im Winter die Stromspitze zwischen 17 und 19 Uhr. Und wenn dann alle dort ihre Häuser beheizen, dann haben wir da, ich sage jetzt einmal, zumindest stolze Preise. Und dann wird es wieder interessanter, wenn dann der externe Berater vielleicht mit dem Gesamtüberblick sagt, okay, das können wir so oder so regeln. Aber ich sage auch, für uns Berater ist das ein Gebiet, was teilweise ein Neuland ist, dass wir einfach sagen, okay, kann ich hier jetzt Prozesse verschieben, Lastmanagement machen, Stillstand und. Das sind neue Aufgaben, die auch uns als Berater in der nächsten Zeit mehr und mehr belasten wird. Derzeit keine Nachfrage nach diesem Thema. Also ich kann selber nur sagen, den Betrieben, bereitet euch auf diese Fragestellung vor, weil es kommt. Aber ich kann es ihm wirtschaftlich noch nicht aufzeigen, ja, weil wir so billig sind in dem Bereich.
Lastmanagement würde bedeuten, dass man versucht, den Strombedarf über den Tag und letztlich auch über das Jahr halbwegs gleichmäßig
übers,
zu halten.
Über das Jahr wäre super. Ja, über das Jahr wäre super. Prima geht es wirklich um eine Verschiebung, dass ich sage, ich habe eine kurze Spitze. Jetzt sage ich einmal, ein Fallbeispiel ist jetzt das Randbeispiel im Geschäftsbereich haben wir die Lastspitze, ja. Inzwischen vor der Geschäftsöffnungszeit waren die ganzen Brotbackbrötchen, kostet dem Geschäft viele tausende Euros. Und ich kenne Arbeiten, Untersuchungen, eine Kette geht darauf, dass sie die Öfen ändert mit weniger Leistung. Ja. Und eine andere Kette hat geschaut, kann ich das mit Batterie abfedern? Und wir haben hier die Leistung durchaus um 20% senken können. Und wir sind jetzt auch gerade mit einer größeren Fleischerei im Gespräch, die jetzt, glaube ich, über 100 kW Batterieleistung kaufen will oder Speicher kaufen will, also Kilowattstunden eigentlich, um die Leistung zu reduzieren. Und dieser Betrieb, das ist erleuchtend, ja, in der Hinsicht, der ist sich bewusst, was zukommt, da ist auch der Geschäftsführer dieser verspielte Zugang, sage ich jetzt einmal, Datenmanagement, aber das wird eine Frage werden, ja, also nicht nur Einsparung von Kilowatt, sondern auch, das sind wir auf der Stromseite, Einsparung von kW und da muss ich halt flexibel sein. Kann ich das in Batterie aufladen? Kann ich die Anlage reduzieren? Kann ich die Leistung wegfahren? Kann ich die Kälte reduzieren? Und. Ist ein Neuland in der Fragestellung.
Wir haben in den letzten Folgen über die andere Seite quasi gesprochen, über die Erzeugungsseite und auch dort über die Frage, wie gehen wir mit den Erzeugungsspitzen um, wie schnell bringen wir jetzt Batterien oder Speichermedien, welche Art auch immer, ins Laufen. Heute sehen wir, das gibt es auch auf der anderen Seite, auch auf der Abnehmerseite kann man da Dinge tun. Ich würde ganz gern, nur noch mal zur Einordnung, weil das jetzt mehrmals gesagt wurde, welche Unternehmen sind denn jetzt von dieser Richtlinie betroffen?
In der alten Regelung ist es so, dass alle nicht KMUs davon betroffen sind. Und die Definition war bisher, ab einem Mitarbeiterstand von 250 Beschäftigten oder einer Bilanz von 45 Millionen Euro und Umsatzgröße 43 Millionen Euro bestand die Verpflichtung, über ein Energieaudit zu haben oder ein Energiemanagement. Und das Energieaudit durfte nicht älter als 4 Jahre sein. Das waren in Österreich ungefähr 2000 Betriebe, die darunter gefallen sind. Jetzt mit der neuen Richtlinie, die eben ab 11. Oktober 2025 in nationales Recht hätte übertragen werden sollen, ändert sich. Es gibt hier nicht mehr diese Bestimmung oder diese gesetzliche Vorgabe von der EU. Wie wir es national umsetzen, ist dann wieder eine andere Sache. Löst man sich von diesem KMU-Begriff oder von dem Großbetrieb und sagt ab einem gewissen Energieverbrauch. Und hier ist jetzt auch eine Differenzierung. Betriebe zwischen 10 Petajoule und 85 Petajoule sind verpflichtet, über ein Energieaudit zu machen, können aber auch ein Energiemanagement machen. Ja? Und ab 85, das sind 23,6 Gigawattstunden, müssen ein Energiemanagement machen. Kostenmäßig kann man sagen, dass ein Betrieb, jetzt muss ich ungefähr überlegen, ab ungefähr 400.000 Euro, so als Grenzwert, Daumen her, der 400.000 Euro jährliche Energiekosten hat, dürfte unter dieser Bestimmung drunter fallen. Ja?
Also das ist jetzt schon...
Die fallen unter die, die sind verpflichtet.
Die höhere Kategorie, die Energiemanagement-System.
Energieaudit, über 400. Okay. Mhm. Und die 23 sind ungefähr 2,7, 2,8 Millionen Euro. Die müssen dann ein Energiemanagement machen.
Jetzt weiß ja kaum jemand von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich, wie die Energiekosten in einem Unternehmen sind, außer in seinem eigenen.
Ja.
Können wir das ein bisschen plastischer machen für...
Der
Friseur ums Eck wird es nicht sein.
Der Friseur höchstens er ist eine Kette. Ja? Und in Summe ist es. Ich sage einmal als Richtwert, wir gehen davon aus, dass ein Hotelfamilienbetrieb mit ungefähr 280 Betten, ja, das ist schon eine größere, aber das kann auch eine Kette sein, fällt schon darauf runter. Dann
In die erste Kategorie
fürs Energieaudit. Ja. Aber da haben wir schon jetzt eine Gruppe, Familienbetriebe sehr stark, ja, wo es bisher keinen Kümmerer für Energiebetrieb gegeben hat. Wenn was kaputt wird, hat der beim lokalen Installateur angerufen, beim Elektriker, und hat gesagt, ich brauche Hilfeleister, kannst du bitte in 10 Minuten da sein, sonst brennt es bei mir. Ja? Plötzlich braucht der die Energiezahlen der letzten 4 Jahre, braucht Trend rein, muss eine Information haben oder sollte herausfinden, welche Anlagen vorhanden sind und wie die Betriebszeiten sind. Das ist hier Neuland. Wer auch, sagen wir, neu dazukommt von der Betroffenheit, sind Gärtnereien. Ja. Das andere, da tue ich mir jetzt schwer zu sagen, es wären viele Dienstleistungsbetriebe, die bisher zum Beispiel ein Versicherungsbetrieb, ja, die könnten rausfallen, oder Wohnbauträger fallen hinaus, die über die Beschäftigtenzahlen drüber liegen, aber eigentlich nur einen Bürostandard hatten, die sind in Zukunft nicht mehr verpflichtet. Hier jetzt eine Zahl zu sagen, ist schwierig. Ja.
Haben Sie ein Gefühl, wie viele können das in Österreich
sein?
Ich
erwarte jetzt, dass mehr Unternehmen betroffen sein werden. Wir haben derzeit ungefähr 2000 Betroffene und ich erwarte schon, dass es auf über 3000 gehen wird.
Und die Verteilung dann zwischen Auditverpflichtung und Management-Systemverpflichtung?
Die wird sich eher, es werden mehr Audits sein, weil natürlich, wir müssen einfach sagen, je kleiner die Anzahl der Betriebe ist, desto mehr geht es in die Breite. Und das heißt, wir werden dann wahrscheinlich durchaus 70% werden wir Audits haben und der Rest wird Managementsysteme sein. Ich muss auch zu meiner Sache sagen, ich war überrascht, dass der Großteil der Betriebe in Österreich sich sehr früh auch schon für ein Energiemanagementsystem entschlossen hat. Also da war ich überrascht, dass hier durchaus eine große Zahl im Bereich von Energiemanagement war. Da hat es auch eine gewisse, sagen wir, Unsicherheit der genauen Rechtsinterpretation gegeben, was jetzt ein Energiemanagementsystem ist. Die Kommission hat das jetzt so gelöst, dass drinnen steht, im Energiemanagementsystem müssen die Inhalte des Energieaudits enthalten sein. Das heißt, es war früher so, wenn ich ein Umweltmanagementsystem hatte, wurde das auch gezählt. Jetzt hat er ein tolles Umweltmanagementsystem im Abfallbereich gemacht, hat gesagt, ich habe ein Umweltmanagementsystem entsprechend der Richtlinie und das ist durchgegangen. Das habe ich jetzt, wenn ich sage, ich muss dem Energieaudit entsprechen, habe ich jetzt irgendwie aufgehoben.
Wie läuft so ein Audit dann in der Praxis ab? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht hört uns jemand, der in Zukunft betroffen ist. Worauf kann er sich oder sie sich vorbereiten?
Um eine einheitliche zu machen, ist es immer, sich guter Normen zu bedienen. Ja? Es gibt die EN16247, die den klassischen Ablauf einer Norm definiert. Ja? Wir weichen ein bisschen davon ab, aber das Klassische ist einmal, wenn ich einen Auftrag annehme oder eine Offerte schreibe, ist für mich die klassische Frage, ich frage den Auftraggeber, was will er mit dem Audit? Ich möchte wissen, will er einen Betriebsverweis, wohin geht die Story? Wohin geht der Auftrag? Ja, das ist für mich schon auch wichtig. Oder will er gesetzliches Audit? Was will er damit? Das ist abzuklären. Aber wenn das Audit dann da ist und wir haben den Auftrag oder teilweise, eine Hochphase der Audits war, habe ich gesagt, ich stelle nur ein Audit, wenn er mir vorab die Daten liefert. Das heißt, ich habe ihm einen Katalog von Datenwünschen geschickt und gesagt, ich möchte diese und diese Daten. Ja, weil ich dann auch gleichzeitig wusste, wie gut ist die Datenqualität bei dem Unternehmen vorhanden. Weil das Aufwendigste beim Audit ist oft, die Daten zu bekommen, nachzulaufen, bestellen, die Anrufe. Dann dauert das 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate. bis man diese Daten kriegt. Wenn ich aber sage, ich lege dir nur ein Offert, wenn du mir eine gute Datenqualität lieferst, habe ich diesen Prozess schon einmal drinnen und ich sehe auch die Bereitschaft des Unternehmens, wie stark ist die Kooperation? Wie weit will er mit mir gehen? Ja. Das ist der erste. Dann, wir gehen vor, dass wir uns die Daten holen und dann beginnen wir eigentlich schon mit der Datenaufbereitung. Das heißt, ich schaue mir an, was sagen die ersten Daten an. Ich greife hier sehr stark auf das Stromprofil eines Unternehmens zurück. In Österreich ist es üblich, dass der Stromverbrauch durch den EVU-Zähler jede Viertelstunde Smart Meter-Daten erfasst wird. Und ich sage immer, das ist wie ein EKG des Gebäudes. Und meine Erfahrung ist, wenn man hier gründlich vorgeht, findet man Dienstleistungsbereich durchaus 10% Einsparpotenzial, ohne das Objekt gesehen zu haben. Ja? Und dann auch, wie ist der Wärmeverbrauch? Ist der Verbrauch logisch? Das heißt, ich habe hier eine relativ detaillierte Aufstellung über den Verbrauch. Und dann kann ich natürlich über Sekundärinformationen durchaus Google Street View. Ja? Ich schaue mal an, kann ich über Street View erkennen, wie der Betrieb ausschaut vor Ort. Ja? Bereite ich mich auf den Site-Visit, auf die Begehung des Objektes vor. Das heißt, ich muss den Betrieb begehen und mir die Anlagen vor Ort anschauen. Wenn ich das so mache, habe ich einerseits die Vorbereitung dieser Begehung. Ja? Dann ist es eigentlich meistens im Rahmen der Begehung, ist die Hälfte der Zeit, sind wirklich Gespräche am Tisch, dass ich ihm vorstelle, was habe ich bei deinem Betrieb gesehen? Entspricht das, was ich dir jetzt erzähle, deinen Erwartungen? Ja? Oder weicht das ab? Und dann haben wir schon Diskussionspunkte. Warum sehe ich etwas anders, als du siehst, oder wo sind es Punkte? Aber durch die Vorinformation kann ich mich auf die Begehung auch viel besser vorbereiten, weil ich eigentlich weiß, gibt es eine Lüftungsanlage? Wenn ich die Stromdaten habe, sehe ich schon, gibt es einen Schichtbetrieb dort. Ja? Ist am Samstag die Städte offen oder nicht? Das sieht man alles aus diesen Stromdaten, also EKG, ja, des Gebäudes. Und dann geht man hin, spricht das durch, ja, das ist so ein Tag, und geht dann zur Anlage und erfasst bei der Anlage auch noch die Daten. Die Site-Visit ist, dann wird noch einmal durchaus in dem Gespräch noch einmal hinterfragt, was wünschst du dir als Ergebnis? Wo brennt es? Ja, das ist dann ab und zu auch die Frage, erwische ich den Richtigen? Die richtige Person? Ist es der Energietechniker? Ist es ein Mitarbeiter? Also immer auch ein bisschen bei der Rundgehen nebenbei fragen. Und dann geht man wirklich zu der Anlage. Durch die Analyse man kennt eigentlich schon die Struktur und erfasst dort die Daten. Und dann kommt man schon in das Auswerten hin. Ja? Und dann kommt es zur Berichterstellung und die wird dann noch einmal, und dann werden Maßnahmen ausgearbeitet. Und dann wird das noch einmal präsentiert und nach der Präsentation noch einmal überarbeitet. Was verlangt oder was ist ein Energieaudit eigentlich von der Norm? Ist es, ich muss nicht nur darstellen, wie der Energieinput ist, also wie viel Kilowattstunden Strom ich beschaffe, wie viel Kilowattstunden Wärme ich einkaufe, sondern auch, wie sich die Nutzung dahinter aufteilt. Wie viel Prozent des Strom geht in welche Anlage? Wie viel Prozent der Wärme geht ins Warmwasser? Also hier brauche ich schon noch eine zeitliche Aufteilung und hier gibt es durchaus Überraschungen. Ja, ein klassisches Beispiel ist immer die Frage, sagen wir in einem Krankenhaus, wie viel Prozent der Wärme, die ich in ein Krankenhaus stecke, das ist halt ein Sonderfall jetzt einmal, geht ins Warmwasser. Ja? Man denkt dann immer hausmäßig, was geht ins Heizen und was geht ins Warmwasser. Und wenn ich dann sage, Leute, und das ist bei Bürogebäuden, gibt es auch so Fälle, dass 45% der Wärme, bis zu 45% der Wärme, die ich in ein Krankenhaus stecke, geht ins Warmwasser. Und dann bin ich aber schon in einer ganz anderen Ausgangslage. Wenn ich das einmal aufbereitet habe, gehe ich jetzt in die Gebäudeisolation hinein oder gehe ich in eine bessere Gebäudeautomation hinein, Steuerung der Wärmeverteilung innerhalb dieses Gebäudes. Ja? Wenn wir Wärme wieder schauen, sage ich, ich schaue mal an, wie hoch ist der Wärmeverbrauch in dem Gebäude Juni, Juli, August?
Ja, hoffentlich null.
Ja, die Hoffnung stirbt als Erste.
Also daheim habe ich im Sommer die Heizung abgedreht.
Ja, ich bin mir sicher,
also Warmwasser habe ich schon, aber die Raumwärme.
Ich kenne auch, wir machen sehr viel Krankenhäuser, muss ich sagen, ich habe ein Krankenhaus erlebt, da ist die Heizung gestartet worden, wenn die Temperatur im Sommer 18 Grad unterschritten hat nach einer Stunde. Das passiert im Sommer öfter.
Ja, jede Nacht.
Nicht jede Nacht, aber doch. Das heißt, jede Nacht, aber wenn wir sagen, jede Nacht ist die Heizung in dem Krankenhaus hochgefahren. Ja? Und als einer, der, sagen wir, hier eine Schulung auf diese Situation hat, erkennt das leichter. Und er sagt, eigentlich, die Wände sind eh warm. Stellen wir die Heizung ein, erst wenn es 40 Stunden oder was unterschritten ist, dann starte um, weil ja eh so viel Wärme gespeichert ist. Ja? Das sind die Sachen, die man dann bei der Analyse erkennt. Und wir, sagen wir, das ist sicher ein Schwerpunkt von E7, wir gehen hier sehr stark in diese Gebäuderegelung, Gebäudeautomation, Einstellung. Also ich hatte jetzt auch einen großen Fremdenverkehrsbetrieb im Süden von Wien. Da sind wir draufgekommen, auch so, dass die Heizung ab 18 Grad Außentemperatur gestartet hat. Und wir haben es jetzt abgesetzt auf 15 Grad. Ja, das heißt, wir haben jetzt ungefähr, glaube ich, 40 Tage weniger Heizungsbetrieb. Ja, und diesen Verbrauch haben wir. Und gleichzeitig bei dem Betrieb hat aber die Kühlung ab 11 Grad gestartet. Ja, und da ist aber kein medizinisches Gerät drinnen. MRT sind meistens ein Klassiker in Krankenhäusern, warum ich so früh die Kühlung machen muss. Da kann ich viel später starten, weil wenn ich 11 Grad Tagesdurchschnittstemperatur habe, da habe ich es in der Nacht, habe ich es teilweise 8 Grad. Und vielleicht habe ich es am Tag 25 Grad, aber das gleicht sich aus. Mhm. Also das ist, aber ich sage einmal, das ist, für mich wäre es ein spannendes, auch einmal so eine Art, wenn verschiedene Auditoren sich zusammenkommen, ein gemeinsames Audit machen, weil jeder Auditor hat seinen eigenen Schwerpunkt, so wie der eine lieber dort einkaufen geht und der andere dort. Kommt wahrscheinlich, wenn wir ein Team von Auditoren machen, kommen wir nicht auf 20% Einsparungen, sondern auf 25, 28 oder 30%. Das aber durchaus unter wirtschaftlichen Bedingungen. Wobei wir sagen, die Gebäudeautomation, da habe ich so gut wie keine Investitionen. Das ist ja das Schöne. Ja? Also das ist 20% ohne Investment eigentlich. Natürlich interne Zeiten.
Ich würde dann schon langsam ganz gern zum Schluss kommen und vielleicht so im Sinn einer Zusammenfassung, was wäre so das Wichtigste, was unsere Hörerinnen und Hörer aus der heutigen Folge mitnehmen sollten? Gehen wir mal davon aus, dass da manche auch dabei sind, die Unternehmen haben oder in Unternehmen tätig sind. Was ist für jeden von euch das Wichtigste, was man aus der heutigen Folge mitnehmen kann?
Oh, ich denke, da hat es jetzt schon so viel Wichtiges gegeben. Aber vielleicht, dass ich
darum
dann
noch. Will ich ja nochmal zusammenfassen, ja?
Vielleicht, dass ich auch ein bisschen anknüpfe zu dem, was jetzt vielleicht noch ein wenig weniger ausgeführt worden ist. Wie zum Beispiel, wir sind sehr ins Detail gegangen bei Audits, wo es auch wichtig war. Also, was bringt es? Es bringt irgendwie den Unternehmen sozusagen einerseits diese Erkenntnis zur Energieeffizienz. Wir haben jetzt auch geredet über diesen Mehrwert, weil ich glaube, es geht immer sozusagen bei allen Handlungen, die ich setze, auch in einer Firma, es geht einerseits natürlich diese Kernkompetenzen, Umsatz, dass der Laden läuft, aber es gibt natürlich so diese ganzen, sozusagen diesen Resonanzraum, sage ich jetzt einmal, an positiven Impacts. Wir haben es jetzt schon genannt, wenn ich so da gewisse Schritte setze, habe ich vielleicht irgendwie so höhere Zufriedenheit der Beteiligten dort, weniger Lärmbelästigung, vielleicht auch sowas, wenn wir über Lüftungen reden, dass ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die weniger gähnen, weil einfach ein bisschen mehr Sauerstoff und ein bisschen weniger CO2 in der Luft ist und, kann man alles aufzählen. Wir haben jetzt sehr viel geredet, also dieses eine Instrument ist Audits, also es kommt jemand von außen und schärft den Blick und kanalisiert ein wenig auch das Wissen, auch irgendwie hinsichtlich, dass ich mir irgendein Wissen aufbaue, dass ich nicht immer von Null anfange, wie zum Beispiel der bösen Überraschung der jährlichen Energieabrechnung. Das andere ist sozusagen Energiemanagement als Mittel und Möglichkeit, dass man das so innerhalb des Betriebes macht. Klingt wieder nach unglaublich hoher Verwaltungsverwaltung. Und wir wissen, dass irgendwie so unser Welt ist kompliziert, ist auch bei komplexeren Betrieben sicherlich gut, dass ich da sehr strikte Verwaltungsabläufe habe, die irgendwie auf mehrere Schultern verteilt werden können, dass ich einfach weiß, was ist der nächste Schritt und irgendwie nicht selber immer wieder überrascht bin, was ich zu tun habe. Also das ist eigentlich der Sinn von Management an sich, und das System kann man auch auf sehr groß machen, also ISO-zertifiziert, also 50001, also die ISO-Norm noch, die inzwischen alte für Energiemanagementsysteme, aber es fängt eigentlich im Kleinen an. Sobald ich als Unternehmen weiß, okay, ich habe da sowas wie eine Spiralbewegung, mit der ich immer wieder besser werde, und so wie wir das kennen, also irgendwie von Fitness über Gesundheit, ich brauche irgendwie sozusagen eine gewisse Abfolge von Ritualen, wo ich mich orientieren kann. Dann wird die Welt auf einmal weniger kompliziert. Und so ist es auch beim Energiemanagement.
Ich frage zum Schluss unsere Gäste immer sehr gerne noch, wo es weiterführende Informationen gibt, noch mehr als all das, was wir heute besprochen haben. Beim Auditor Ihres Vertrauens, selbstverständlich. Aber können Sie beide sonst noch was empfehlen? Andere Podcasts, Websites, Datenbanken, die zugänglich
also
sind?
Also ich habe das Tool von dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung angesprochen, was relativ aktuell ist. Das haben wir erst vor kurzem festgestellt, wo man relativ gut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen kann. Dieses Tool ist auf unserer Webseite zu enthalten. Das findet man unter dem NEPs, ja, so ist das EU-Forschungsprojekt, gibt es auf, glaube ich, 10 Sprachen ist es drinnen und hilft eigentlich ein gutes Verständnis über die Effizienz von verschiedenen Effizienzmaßnahmen zu finden, aber gleichzeitig diese Non-Energy Benefits zu finden, ja, diesen Mehrwert oder den Demand einfach ein besseres Verständnis zu kriegen. Das Tool ist kostenlos und kann auch an den eigenen Firmenbedürfnisse angepasst werden. Und kurzfristig, wir haben am 2. Oktober haben wir hier noch ein großes Training, wo wir die Euromanager der österreichischen Industrie dazu trainieren. Dieses Training wird sicher aufgezeichnet und wird dann vermutlich online gestellt. Also kann man sich dann auch noch anhören und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier diese Unterlagen holen. Aber sonst bin ich auch gerne bereit, hier in den Dialog einzugehen, weil mir ist die Gestaltung der Wirtschaft in Richtung Energieeffizienz durchaus ein Anliegen, dass ich dann auch, das heißt so schön, Politikberatung machen wir auch, ja. Und es muss immer ein Gleichgewicht sein zwischen das, was sich die Gesellschaft wünscht, aber auch was machbar ist im Unternehmen oder für die Unternehmen. Also dieser Balance von Anforderungen und Rahmenbedingungen, ja.
Ha, diese letzte Frage also ist fein, weil die trifft genau eine Kernkompetenz des Energieinstituts der Wirtschaft. Also ich denke, alle Unternehmen oder wir alle so heutzutage sind letztendlich, es gibt eine Informationsflut, und ich glaube, das Wichtige ist, dass man irgendwas so kanalisiert und irgendwie so einkastelt, dass es überschaubar ist, dass es irgendwie einen Weg aufzeigt. Also wir machen nichts anderes, was Energiemanagement oder Audits auch für Unternehmen in diesem spezifischen Bereich machen. Und beispielsweise also das Energieinstitut selbst hat zum Beispiel in Zusammenarbeit mit dem BMK, also mit dem Bundesministerium für Klimaschutz damals, wir haben zum Beispiel eine Broschüre herausgegeben zu Energiemanagement, wo es dann wirklich sozusagen überschaubar ist für Unternehmen, für kleinere Unternehmen. Das war damals auch mit einer sehr nützlichen, sehr praktischen Förderung in Verbindung gesetzt, die leider irgendwie so im Juni dieses Jahres abgelaufen ist vom AWS für Energiemanagement. Und das Ziel solcher Broschüren zum Beispiel in dem Fall ist es auch, dem Ganzen irgendwie so Überschaubarkeit zu nehmen und die Spitze, weil es ist eh klar, dass wie bei allem Neuland, so geht es uns allen in allen Lebensbereichen, wenn es irgendwo Neuland ist, dann schaut das alles irgendwie unglaublich kompliziert und zu viel aus. Und also unser Ziel und unsere Aufgabe, unsere Ehre ist es auch, dafür Unternehmen irgendwie sozusagen Pfade zu schaffen, wo sie ganz einfach durchmarschieren oder durchflanieren können. Genauso haben wir zum Thema Energieeffizienz beispielsweise, wir haben dann mit dem Klimafonds eine ganze Reihe von Broschüren herausgegeben unter dem wohlklingenden Namen Business for Climate, wo es zum Beispiel geht einerseits um E-Mobilität, andererseits um Speicher- und PV-Lösungen, alles für Unternehmen, speziell auch für kleinere Unternehmen oder auch für größere, um hier einfach so mit praktischen Beispielen Pfade aufzuzeigen, wie packt man irgendwie dieses sperrige Thema an, dass es ein leichtes ist, wo hole ich mir Hilfe. Natürlich sind wir immer irgendwie in der Situation, da gibt es auch Empfehlungen zu Förderungen und die fallen halt irgendwie so in regelmäßigen Perioden um und da muss man sich halt irgendwie sozusagen neu orientieren. Aber es gibt eben diese Broschüren, eben das Business for Climate auch zu Thema Energieeffizienz allgemein, zum Thema Solar auch irgendwie so Kühlung durch Sonnenenergie und Abwärme. Also wie man diese ganzen Mittel nutzen kann. Energieinstitut.net.
Also wer nach diesem durchaus ausführlichen und inhaltsstarken Podcast immer noch mehr wissen will, hat noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir versuchen auch in den Shownotes zu dieser Folge noch darauf hinzuweisen. Das war damit die 60. Ausgabe von Ökologisch. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns wie üblich über eure Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Gebt uns Sterne, möglichst 5, kommentiert gern, teilt den Podcast auch gern für weitere Interessierte und meldet euch jederzeit bei euch, wenn es Themen gibt, die euch interessieren, Themen, die wir in einer der nächsten Folge besprechen sollten. Ihr könnt uns dazu gerne ein Mail schreiben oder ihr kommentiert einfach beim Podcast direkt oder in den dazugehörigen Social Media Posts. Lieber Mario, lieber Georg Benke, vielen Dank für dieses interessante und lehrreiche Gespräch. Danke für die Einblicke und Einschätzungen. Danke, dass ihr heute bei uns zu Gast wart.
Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ständig aktuelle Infos von und über Ökolution gibt es natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Folgt uns dort gerne, liked unsere Beiträge und vor allem kommentiert auch gerne. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, noch dichtere Informationen, dann informieren wir gerne auch per E-Mail. Dazu könnt ihr euch bei uns auf der Homepage anmelden. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.